im Handel, mhm, ja, dass sie sagen, die Kartenzahlungen kosten uns zu viel. Mhm. Ja. Ich glaube auch, das Bargeld ist natürlich nicht kostenfrei. Mhm. Ja, man hat auch mit dem Bargeldhandling sehr viele Kosten in der Produktion, in der Entsorgung, in der Versorgung von Bargeld, darf man nicht unterschätzen. Ja. Mhm. Also jeder Händler wird sich das gut überlegen, ja, welche Zahlungsmittel er fördern will. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier die Wahlfreiheit einfach den Konsumenten zu geben.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Bernhard Krieg. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo Roland, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bernhard Krieg, ich bin Geschäftsführer der Firma ÖMP Financial Innovation Hub GmbH. Ich bin jetzt bereits über 25 Jahre im Bankbereich tätig mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Produkt- und Projektmanagement, vor allem auch Digital Banking, Zahlungsverkehr und Innovationsmanagement und Softwareentwicklung. Bin in Salzburg geboren und dort aufgewachsen, bin dann nach dem Militärdienst, nach dem Bundesheer nach Wien gekommen und habe hier Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik an der WU Wien studiert. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe derzeit in Niederösterreich.
Was mich ja besonders freut, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, auch aus verschiedensten Positionen, die du inne gehabt hast. Stell auch kurz vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern die ÖMP Financial Innovation Hub einmal ein bisschen näher vor. Vielleicht gibt es ja noch welche Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gar nicht wissen, was das ist.
Ja, die ÖMP ist eine 100% Tochter der Österreichischen Nationalbank. Wir haben sie am Anfang 2021 gegründet. Und der Kernauftrag der ÖMP ist die Förderung von Innovationen im Zahlungsverkehr. Also wir arbeiten hier mit allen Stakeholdergruppen im Zahlungsverkehr zusammen, allen voran den österreichischen Banken, Gründerinnen, Startups im Paytech, Fintech-Bereich, Forschungseinrichtungen, aber auch Universitäten, dem Handel und Unternehmen, Interessensverbänden und auch den Vereinen, also einschlägige Vereine wie Austrian Startups, die Digital Asset Association oder auch Invest Austria. Genau, Schwerpunkte bei uns im Hub sind eben die digitale und finanzielle, also Financial Inclusion, das Thema Nachhaltigkeit im Zahlungsverkehr und vor allem auch das Thema Sicherheit im Zahlungsverkehr. Mhm.
Wie du begonnen hast im Zahlungsverkehr oder in der Payment-Industrie, wann war denn das?
Ja, das ist schon einige Zeit her. Ich habe mich schon im Rahmen meines Studiums eigentlich damit beschäftigt und dann bin ich im Jahr 2000 in die BAWAG eingetreten damals. Und das war eine ganz interessante Zeit und das hat mich auch sehr geprägt damals. Also wir haben da sehr viele zukunftsweisende Projekte umgesetzt. Ich bin immer schon von der digitalen Seite her gekommen. Also mit diesem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und auch dieser Liebe zum Internet und ich war da sehr, sehr begeistert. Und da haben wir gedacht, das Internet, das kann einfach dazu beitragen, den Zahlungsverkehr zu revolutionieren und auch das Bankgeschäft neu zu gestalten. Ja. Und mit diesen Eindrücken und mit diesem Antrieb habe ich dann auch meine Tätigkeit in der BAWAG aufgenommen. Und mein erstes Projekt war dann auch schon die Umsetzung des ersten Mobile Bankings in Österreich. Ja. Und das war großartig. Ich hatte damals dann sofort Vorstands Awareness, Attention, mhm, wie man so schön sagt. Ja. Und wir haben damals dann neben dem Internetbanking dann auch ein voll funktionsfähiges Mobile Banking. Damals hat es noch keine Smartphones gegeben, noch auf den Nokias und Siemens Devices, also mit Tasten, Druck- und Monogrammbildschirmen dann umgesetzt, inklusive des Wertpapierservices. Das war was ganz, ganz was Neues und das ist auch das, was mich da besonders eben antreibt, eben die Digitalisierung im Zahlungsverkehr und hier immer neue Dinge zu entwickeln. Ich bin dann dort, also in der BAWAG, sehr schnell in Führungsverantwortung gekommen, habe dann auch den klassischen Zahlungsverkehr dazu bekommen, war für das Kartengeschäft verantwortlich, für die Selbstbedienungseinrichtungen, das ganze Bankomatnetzwerk, den Auslandszahlungsverkehr schließlich, mhm, und eben auch die Internet- und Kontosysteme. Und Ja, wir haben hier sehr, sehr spannende eben auch andere Projekte gemacht. Ich war federführend bei der Umsetzung der digitalen Signatur in Österreich mit dabei, vor allem im Bankenbereich. Auch hier haben wir in der BABAG haben wir das erste Institut, das die digitale Signatur eingeführt hat. Dann haben wir vor allem auch das erste Selfishing, hat das damals geheißen, die erste Kreditkartenlizenz dann auch bekommen. Ja, und neben den einschlägigen Unternehmen wie damals Europay, PayLife Bank, ja, ich glaube damals hat es noch Europay geheißen, und auch die Visa Österreich, jetzt Card Complete, waren wir dann die erste österreichische Bank, die eigentlich eigenständig Karten herausgegeben hat.
Wie hast denn du damals den Markt wahrgenommen? Weil ich kann mir ja vorstellen, es waren ja, du hast schon die Marktteilnehmer genannt zum Teil und auch die Banken, die da, also die BABAG zum Beispiel, da tätig war. Aber wie war denn der Markt aus deiner Einschätzung damals?
Der Markt war damals auch in einem Umbruch. Also im Grunde, also damals war eigentlich der Hauptantrieb, war die Kunden stärker in den elektronischen Bereich zu bringen. Also mehr in die Selbstbedienung, mehr in die Automatisierung. Ja, also eigentlich ähnliche Themen, die man nach wie vor jetzt auf der Agenda hat. Also damals hat das geheißen E-Business oder Electronic Banking. Es hat auch E-Business-Bereiche in den österreichischen Banken gegeben. Darum ist es eigentlich gegangen. Ja, die Kunden ein bisschen weg von der Filiale, vom Filialgeschäft hin in die Elektronik, hin in die digitale Welt zu bringen und zu begleiten.
Kann man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr so vorstellen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht jünger sind. Früher hat man in den Filialen, hat man einen richtigen Filialbetrieb gehabt, wo ja wirklich auch, du hast einen Kundenbetreuer gehabt, du hast eine Kasse gehabt. Also das war ja damals noch ganz anders, ne?
Genau, da ist sehr viel auch natürlich der Antrieb war auch hier Kosten einzusparen. Mhm. Ja, Kosten einzusparen und auch hier den Kunden dann auch nicht nur in der Filiale zu betreuen, sondern eben auch online im Internetbanking. Und wir sind dann auch sehr schnell, und das war auch der Antrieb, warum wir damals elektronische Signatur umgesetzt haben, es ist auch darum gegangen, Produkte dann auch online zu verkaufen. Ja. Und hier brauchte man eben auch Mittel, um dann rechtsverbindlich hier Produktabschlüsse tätigen zu können.
Du warst ja auch dabei bei EBS Online-Überweisung und ihr warst heute am Vormittag mit einem Kollegen aus Deutschland gesprochen. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, wann war denn da wirklich der Beginn bei EBS Online-Überweisung?
Ja, die EBS Online-Überweisung, die ist ja eigentlich, also die ist auch bei uns in der BABAG gestartet, interessanterweise. Also war auch bei mir in der Verantwortung. Es hat damals das Vorgängerprodukt, hat Direct Pay geheißen. Und wir haben das als erste, ich denke, wir waren auch hier in dem Bereich damals die erste österreichische Bank, die diese Online-Bezahlvariante in den Markt eingeführt hat. Und es sind dann die anderen gefolgt. Es hat dann die Bank Austria so ein System entwickelt. Und auch Raiffeisen und auch die Volksbanken schließlich. Und in Wirklichkeit hatten wir dann mehrere, aber fast ähnliche, aber doch unterschiedliche Standards. Ja. Und wir haben damals eine ganz tolle Zusammenarbeit eigentlich in Österreich gehabt im Zahlungsverkehr über die Stutzer, die sogenannte Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr. Das war auch das Standardisierungsgremium in Österreich des Zahlungsverkehrs. Und dort sind wir dann übereingekommen, wir machen aus diesen 3-4 unterschiedlichen Systemen, wäre es doch gescheit, hier einen gemeinsamen Österreich-Standard zu entwickeln. Ja, und das haben wir dann auch dann gemeinsam damals in der Europä dann auch umgesetzt. Der Stutzer umgesetzt. Stutzer. Ja, genau.
War aber damals für Europa oder für die Dachregion schon wegweisend, ne? Weil man konnte man hat die klassische Kreditkarte zum Bezahlen genommen, aber man hat auch als Konsument, wenn man Online-Konto gehabt hat, konnte man auch mit EBS Online-Überweisung bezahlen. Kann man heute immer noch, aber das war ja damals schon, da waren wir ja Vorreiter in Österreich, oder?
Selbstverständlich und auch europaweit. Es ist ja dann auch 2002 nach Einführung des Euro-Bargelds ist es ja dann weitergegangen in Richtung Single Euro Payments Area. Mhm. Also hier auch die elektronischen Zahlungsverkehrsstandards hier zu vereinheitlichen in Europa. Und da hat es dann auch eine I&M Payments Working Group im neu gegründeten European Payments Council gegeben. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin da einige Zeit auch nach Brüssel immer wieder in diese Arbeitsgruppe gefahren, als Österreich-Vertreter, und wir haben dort unseren Standard eben eingebracht. Mhm. Ja. Was uns damals nicht gelungen ist, dass wir daraus einen Europastandard gemacht haben, leider. Ja. Vielleicht hätten wir dann schon damals den Grundstein gesetzt, dass wir hier ein europäisches Zahlungssystem eben auch dann auf die Beine gestellt hätten. Ja. Es waren da zu viele Einzelinteressen dann noch mit im Spiel. Und das ist uns damals nicht gelungen.
Könnte man fast heute im Vergleichen, wenn man sagt, man macht ein europäisches Zahlungsmittel, gibt es ja auch immer noch viele Diskussionen, oder in Europa, wenn man sagt, man möchte ein einheitliches Zahlungsmittel haben. Jetzt, wenn man zu den Kollegen nach Deutschland schaut, in der Dachregion, die haben ja leider so ein Zahlungsmittel in der Form nicht gehabt. Ne? Wie ist denn deine Einschätzung, wenn du dir den Markt in der Dachregion ansiehst? Ja? Da waren wir in Österreich doch immer aus meiner Sicht schon wirkliche Vorreiter, oder?
Wir waren in vielen Bereichen Vorreiter, sei es im Kartenzahlungsverkehr, auch vor allem in der Technik, also sprich Chipkartentechnologie waren wir ganz führend, haben wir glaube ich schon 1995, 96 eingeführt in Österreich. Mhm. Also hier die Sicherheitstechnologie auf Basis des Chips und nicht mehr des Magnetstreifens. Es wurde auch damals zum Beispiel die elektronische Geldbörse Quick eingeführt. Ja. Fast ein ähnliches Konzept wie heute das digitale Euro, nur mit anderen Mitteln. Das heißt auch eben mit dem Online-Payments, also E-Payment-Standard, waren wir federführend. Wir hatten einen Multibank-Payment-Standard im Kommerzkunden-E-Banking-Bereich umgesetzt. Auch da waren wir federführend. Also es hat sehr, sehr viele Bereiche gegeben, wo Österreich Vorreiter war. Wir haben es dann eigentlich irgendwann einmal nicht mehr geschafft, diese Dinge dann auch weiterzuführen, in die Digitalisierung dann mitzunehmen. Wenn man jetzt heute, weil du gefragt hast, wie sieht es im Dachraum aus, wenn man zum Beispiel in die Schweiz schaut, ja, die haben Twint entwickelt und Twint ist dort die führende mobile Zahlungsverkehrslösung im Einzelhandel, also am POS und auch online, und wird von nahezu allen Schweizerinnen auch gut angenommen und verwendet. Ja. Wir hätten das zum Beispiel mit unserem EPS, mit der EPS-Online-Überweisung genauso machen müssen können, mhm. Aber wir haben es nicht mehr geschafft, das dann aufs Mobile zu übersetzen und hier mitzunehmen.
Jetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja, wir haben in Theorie hier gehabt von Twint, den Gründer, ja, der hat uns ja auch sehr, sehr interessante, ich sage mal, der hat uns ja mitgenommen über die Historie und also wie die Einführung war, was die Hintergründe waren und so. Ich würde aber gerne noch einmal zu Österreich zurückkommen. Ab welchem Zeitpunkt, glaubst du, ist es nicht mehr so progressiv vorangegangen? War das ja spezifisch oder hat das generell, du sagst, mit der Entwicklung zu tun gehabt? Oder, weil mir ist es ja selbst auch aufgefallen. Es hat einfach so eine Zeit gegeben, da war man wirklich sehr, sehr technisch affin. Ja. Man hat auch in Österreich sehr viele Dinge umsetzen können, weil der Markt auch aus meiner Sicht von den Banken her sehr gut betreut war. Ja. Aber irgendwann ist das dann auf einmal, hat das aufgehört. Wann glaubst du, war das?
Ja, ich glaube, man kann da keinen exakten Zeitpunkt feststellen, aber über die Jahre hat sich der Fokus der österreichischen Institute verändert. Das heißt, durch Akquisitionen im SI-Raum sind die österreichischen Institute gewachsen und haben dann auch den Schwerpunkt nicht mehr so stark in Österreich gesehen. Darunter hat die Zusammenarbeit, glaube ich, auch gelitten. Und der Zahlungsverkehr und die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs als der Zahlungsverkehr als Netzwerkprodukt, ja, lebt einfach davon, dass man hier auch Lösungen gemeinsam entwickelt und umsetzt, wenn man eine gewisse kritische Masse braucht. Ja. Es reicht nicht, dass ein Institut der Innovation in den Markt bringt, wenn andere das nicht unterstützen oder dann, wenn es hier auch dann keinen übergreifenden Standard dazu gibt, dann wird sich das in der Regel meistens nicht durchsetzen. Mhm. Ja.
Jetzt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, du bist jetzt für die ÖMB Financial Innovation Hub tätig. Ja. Nimm uns da vielleicht einmal mit, was macht ihr? Du hast ja schon mal an wem ihr adressiert genannt, aber vielleicht nimm uns da ein bisschen mit. Vielleicht auch, wann seid ihr gegründet worden und was sind eure Anliegen? Was wollt ihr mit den Partnern und auch, Vereinen dementsprechend umsetzen?
Ja, also gegründet sind wir 2021 geworden. Das Team ist jetzt 10 Personen stark in etwa. Und unser Antrieb und auch der Auftrag ist eben, Zahlungsverkehrsinnovationen zu unterstützen. Das wirklich Spannende dabei und auch vom Konzept her, nämlich gedacht von einer Notenbank, wir tun das jetzt nicht in die Nationalbank, in die Zentralbankenwelt hinein, sondern wir sollen für den Markt eben hier unterstützend wirken. Ja. Und wir tun das eben, indem wir mit den Banken, aber auch mit allen anderen Stakeholdergruppen im Zahlungsverkehr hier zusammenarbeiten. Und hier auch verschiedene Angebote eben auch anbieten. Mit den Banken zum Beispiel haben wir ganz konkrete Arbeitsgruppen auch laufen zum Thema Instant Payments. Heuer beschäftigen wir uns da schwerpunktmäßig mit Request to Pay, mit der Umsetzung. Aus dem Thema EID, also Digital Identity, ist die Teilnahme an einem großen Konsortium mit Namen Potential, also einem Large-Scale-Pilot der EU-Kommission, finanziert von der EU-Kommission, entstanden, wo die ÖMP hier praktisch der Schirm ist, gemeinsam mit der Notenbank und hier die Teilnahme der österreichischen Finanzinstitute an diesem Konsortium hier eben organisiert und koordiniert.
Du hast vorher schon das Instant Payment, Request to Pay angeschnitten, in so Arbeitsgruppen, nimm uns da ein bisschen mit, was passiert denn da bei euch genau?
Genau, also unser Fokus ist jetzt nicht die Standardisierung, ja, die findet woanders statt, sondern wir beschäftigen uns mehr hier um diesen innovativen Kern und um Use Cases rund um Instant Payments. Ja. Und einer dieser Use Cases, den sehen wir jetzt auch hier in einer Weiterentwicklung, eben dem Request to Pay, ja, wo man dann auch Instant Payments zum Beispiel im Handel dann ganz gut einsetzen könnte, ja, für Online-Geschäfte oder eben dann auch Zusatzdienstleistungen an den Bezahlprozess vielleicht besser integrieren kann.
Ist das schwierig, wenn man mit den Banken spricht und sagt, das sind eigentlich die, sage ich mal, Anforderungen oder Herausforderungen, die der Handel hat?
Nein, die Kolleginnen und Kollegen kennen die Herausforderungen und Anforderungen sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit sind teilweise ein bisschen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Bankengruppe zu Bankengruppe. Ja. Und auch die Kapazitäten, die jedes Institut da mit einbringen kann, ja, in die Diskussion. Natürlich in Österreich, wir haben unsere zwei großen Spitzen mit dem Raiffeisensektor und der Erste Bank Sparkassengruppe, die sind hier natürlich federführend, geben auch ein bisschen den Ton an, ja, auch im Zahlungsverkehr, in der Weiterentwicklung, und die sind hier auch mitunter die innovativsten am Tisch. Ja.
Die UniCredit ist da.
Ja, die UniCredit ist genau, wahrscheinlich, weil sie eben nicht mehr von Österreich heraus agiert, sondern eben von Italien gesteuert wird. Jetzt am Marktplatz Österreich nicht so stark präsent.
Jetzt gibt es ja viele Bankengruppen, wie du richtigerweise gesagt hast, auch in den Bundesländern, die werden dann aber auch schon mit einbezogen sozusagen.
Genau, selbstverständlich, ja.
Und die diskutieren dann auch in den Arbeitskreisen wirklich auch mit und versuchen auch, das dann in ihren, sage ich mal, Rechenzentren auch umzusetzen.
So ist es, ja.
Wenn du es jetzt vergleichst mit dem internationalen Markt, und das war ja zum Beispiel bei EBS, da haben wir vorher nach EBS gefragt, haben jetzt ist ja das Thema, wir haben immer das Thema der Kartenzahlung gehabt, das ist ja international. Also die internationalen Schemes, da kommen Konsumenten von weltweit zu uns, können damit bezahlen. Bei uns war es ja immer so, EBS-Online-Überweisung war nur für österreichische Konsumenten möglich, wenn die ein österreichisches Konto gehabt haben. Also wenn jemand ein österreichisches Konto gehabt hat, ob es Österreicher war, glaube ich, das ist dann eher ein anderes Thema gewesen. Aber wenn man sich den Markt heute ansieht international, was glaubst du, sind die größten Herausforderungen momentan für die Banken?
Der internationale Markt, man muss einmal sagen, es ist ein wahnsinnig starker Wettbewerbsdruck im Markt. Ja? Okay. Im europäischen Markt, aber auch international. Also der Zahlungsverkehr hat sich ganz grundsätzlich wahnsinnig dynamisch entwickelt. Ja? Hier allen voran eben aufgrund der Digitalisierung und der neuen Technologien, die in den Markt gekommen sind. Jetzt sind ganz neue Player dann auch aufgetreten. Ja? Wir haben die Big Techs, wir haben die Fintechs neben den Banken, die hier eben auch ganz neue Lösungen umsetzen, die viel kundenzentrierter agieren und hier auch viel wendiger und agiler sind und eine große Geschwindigkeit auch in die Entwicklung hineingebracht haben. Ja. Die Technologie ist eben ein großer Treiber. Ja. Und hier geht es nach wie vor, also das hat sich nicht viel verändert vom Jahr 2000 zu heute. Es geht einfach immer um Effizienz. Ja. Also schneller, kostengünstiger, effizienter, auch Zusatzgeschäft zu lukrieren. Ja. Mhm. Und wie du weißt, der Zahlungsverkehr ist auch ein Numbers Game. Das heißt, Economies of Scale sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, hier gibt es natürlich auch ganz eine große Dynamik international, gerade bei den großen Payment Service Providern oder Prozessoren, Clearing-Systemen. Ja, also kommt es immer wieder zu Zusammenschlüssen, Merger und Acquisition-Themen. Und das bringt eine ganz große Dynamik in den Markt. Also es ist fast, selbst wenn man da als Experte mittendrin sitzt, wahnsinnig schwierig, hier eher den Überblick zu behalten, weil es teilweise so rasch geht. Ja.
Ladet ihr eigentlich die New Player und die Big Techs auch ein, zu euch zu kommen und mit euch auch zu diskutieren in den Arbeitskreisen?
In den Arbeitskreisen noch nicht, nein, aber vereinzelt, also direkt schon. Da führen wir immer wieder Gespräche, ja, auch mit Google zum Beispiel oder... Genau.
Ist das auch von eurer Seite gewünscht, logischerweise? Ne?
Natürlich, vor allem wir wollen ja auch wissen, was die planen, ja, wo die Reise hingeht und auch mitunter hier Kooperationen vielleicht auch herstellen. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, den die ÖMP leisten will, hier im Markt hier wieder zu vernetzen. Ja, also die unterschiedlichen Player, ja, auch aus unterschiedlichen Bereichen, sprich zum Beispiel ein Startup mit einer Bank oder mit einem Big Tech zusammenzubringen. Mhm. Ja.
Ihr macht ja auch Veranstaltungen, wo das auch sehr, sehr praktisch also
genau.
auch passiert. Ne,
was genau, wir haben genau für die Fintech-Community bei uns, einerseits haben wir eine Community-Plattform jetzt ins Leben gerufen, wo wir hier auch in dieser Online-Plattform die Online-Vernetzung eben auch anbieten. Wir haben einen großen Event, den Austrian Payments Innovation Award ins Leben gerufen. Das ist praktisch ein Innovationswettbewerb im Zahlungsverkehr, den wollen wir auch heuer weiterführen und nächstes Jahr wird es dann die nächste Wortverleihung dann geben. Genau, und im Fintech-Bereich haben wir eine neue Eventserie, das sogenannte Fintech Rocks, jetzt gestartet, wo wir uns genau eben anschauen, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren für Fintechs und welche. Deshalb auch der Titel Fintech Rocks, welche Steine muss man denn aus dem Weg räumen, damit man hier in dem Bereich erfolgreich sein kann.
Wenn wir jetzt so 5 Jahre in die Zukunft schauen, ja, wo siehst du denn den Trend in der Zukunft, gerade im Kontext Zahlungsverkehr?
Das ist sehr... Sehr herausfordernd, eine 5-Jahres-Prognose
zu geben. Wo wir 3.
Nein, aber die Herausforderungen im internationalen Markt, die haben wir, glaube ich, eh schon ein bisschen skizziert. Also es ist im Grunde, der Markt ist einerseits sehr fragmentiert. Mhm. Ja, und es gibt verschiedenste Herausforderungen. Ja. Das Thema Sicherheit ist eines davon zum Beispiel, ja. Also wie kann man, weil sich der Zahlungsverkehr eben immer stärker digitalisiert, ja, und auch sozusagen auch in den Hintergrund tritt, ja, und Commodity wird, wie kann ich denn diesen digitalen Zahlungsverkehr denn zukünftig auch sicher gestalten? Ja? Das ist ein ganz wesentliches Thema. Das heißt, hier sind dann auch neue Technologien wie KI, Machine Learning, also künstliche Intelligenz und Machine Learning ganz, ganz wichtig. Aber auch das Thema Blockchain ist hier wesentlich. Ja. Zum Blockchain-Thema, wir sehen auf der einen Seite das Thema eben der digitalen Zentralbankwährungen, ja, zum Beispiel jetzt die Entwicklung eines digitalen Euros. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir im privaten Umfeld Digital Assets, die entstehen, digitale Tokensysteme, sogenannte Stablecoins. Ja, also ich denke, dass gerade diese beiden neuen tokenbasierten Systeme für den Zahlungsverkehr ganz essentiell werden. Ja. Wir werden sehen, wie sich das alles durchsetzt und dann auch, wie sich vom Kunden angenommen wird.
Unterscheiden sich da die österreichischen Kunden zu den internationalen Kunden, deiner Meinung nach?
Ja, sehr wesentlich. Also oder man muss, glaube ich, anders sagen, es gibt in jedem Land eine gewachsene Zahlungsverkehrskultur, würde ich einmal meinen. Ja, das ist sogar im Dachraum unterschiedlich. Also in Deutschland ist es eine Spur anders wie in Österreich oder in der Schweiz. Es hat ein bisschen auch was mit der Affinität zum Digitalen eben zu tun. Ja. Mhm. In Österreich ist das Bargeld sehr, sehr wichtig, hat eine große Bedeutung nach wie vor. Wobei auch in Österreich hier der Trend zu bargeldlosen Zahlungen ungebrochen ist. Mhm. Ja. Vielleicht ein bisschen langsamer als in anderen Ländern oder Regionen. Ja. Also wer schon einmal in Schweden zum Beispiel auf Urlaub war, ich habe da mal vor kurzem eine Rundreise gemacht, ja, also da sieht man nicht einmal eine Münze oder einen Schein. Ja, man kommt nicht einmal in die Verlegenheit, mit Bargeld zu zahlen. Da wird hauptsächlich alles digital mit Karte oder Mobile bezahlt.
Also ja. Mit Swish, das ist ja dieses Zahlungsmittel,
Swish, die genau, haben. Oder auch mit der Kreditkarte.
Ja. Mhm. Jetzt will ich trotzdem ein bisschen auf die Österreicher eingehen. Ja. Du hast ja gesagt, sie sind anders, ja. Steht ja schon bei der Staatsgrenze, wenn man so schön sagt. Kannst du uns ein bisschen noch mitnehmen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist denn der Österreicher im Zahlungsverkehr?
Nein, im Grunde, in Österreich herrschen im Grunde zwar, gerade im Einzelhandel oder im Gastgewerbe, Tourismus, sind wir nach wie vor sehr stark das Bargeld verankert, aber auch die Kartenzahlungen. Also Österreich ist ein Debitkartenland schon immer gewesen, ja, hat sich wahnsinnig toll entwickelt. Ja, vor allem auch das Thema kontaktlos zahlen ist in Österreich extrem gut angenommen worden und hat sich eigentlich fast zu 100% durchgesetzt, kann man mittlerweile sagen. Ja. Aber Herr und Frau Österreicher will auch gern eben diese Vorteile, die das Bargeld mit sich bringt, und die sind natürlich auch vorhanden. Ja. Mhm. Also Bargeld hat wesentliche Aspekte. Es ist eben anonymer als jede andere Zahlungsvariante. Ja, ich kann es leicht von Person zu Person weitergeben. Ja. Also es dient mir natürlich auch als Wertaufbewahrungsmittel. Mhm. Ja. Also ich vertraue auch diesem Euro-Bargeld sehr, sehr stark. Ja. Also das sind ganz wichtige Faktoren, die das Bargeld hat, ja, und die werden auch geschätzt in Österreich. Ja. Also diese Freiheit, dass man hier und man glaubt auch, dass es eben, also man ist der Meinung, dass es eben auch sehr sicher ist nach wie vor, ja, was auch der Fall ist. Ja.
Du hast ganz am Anfang Quick angesprochen. Quick war ja immer so ein Micropayment, also das sind die Kleinstbeträge, mit denen man auch vor Ort bezahlen hat können. Also ob es jetzt Parkautomaten waren oder auch bei der Bankomatkasse, die es damals von der, also Europay und dann BeLive dementsprechend beim Handel auch ja, verfügbar waren. Ich habe manchmal das Gefühl, ein bisschen so, die Karten, und ob es jetzt Debit oder Credit ist, da steht es in Wirklichkeit nur das Scheme, also Visa oder Master, da sagen die meisten Händler, ja, da habe ich Kosten, ja, die möchte eigentlich ab einem gewissen Betrag erst akzeptieren. Also zumindest mir passiert es öfters, wo man sagt, wenn man mit 2 Euro, also bei 2 Euro zum Beispiel zahlen möchte, sagen die, naja, man hat kein Bargeld mit, ja, als Beispiel, ja. Braucht man so ein Quick wieder eigentlich? Was glaubst du?
Es wird, also wenn es der digitale Euro, wenn der kommen wird, derzeit sind wir in der Vorbereitungsphase, die Entscheidung ist noch nicht final getroffen worden, soll bis Ende 25 sollen hier die rechtlichen Rahmenbedingungen dann soweit klar sein und auch die Entscheidung fallen, ob der digitale Euro von der EZB im Euroraum eingeführt wird oder nicht. Mhm. Ja. Also der digitale Euro wäre hier sicher sehr, sehr gut geeignet, hier eine Alternative auch zu sein, ja, zusätzlich zu den bestehenden Systemen wie Bargeld und auch den privaten elektronischen Zahlungsmitteln hier auch eingesetzt zu werden. Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist eben mitunter eines der größten Argumente im Handel, ja, dass sie sagen, die Kartenzahlungen kosten uns zu viel. Mhm. Ja. Ich glaube, auch das Bargeld ist natürlich nicht kostenfrei. Mhm. Ja, man hat auch mit dem Bargeldhandling sehr viele Kosten in der Produktion, in der Entsorgung, in der Versorgung von Bargeld, darf man nicht unterschätzen. Ja, also jeder Händler wird sich das gut überlegen, ja, welche Zahlungsmittel er fördern will. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier die Wahlfreiheit einfach den Konsumenten zu geben, ja. Und dass man dann selber entscheiden kann, ja, also was setze ich denn am liebsten ein?
Jetzt sehe ich oft, gerade bei den Bäckereien, wenn ich mit der U-Bahn fahre, sehr viele junge Menschen mit ihrem Handy, die dann wirklich beim Terminal, also wo man bezahlen kann, mit ihrem Handy einfach hinhalten und dementsprechend die Bezahlung durchführen. ist ja auch dieses Thema der Wallets. Ne? Also da gibt es ja sehr viele, du hast es vorher schon mal Google erwähnt, dann gibt es ja Apple, das Apple Wallet. Ja? Das hat aber auch schon was bei den Konsumenten bewegt, oder? Weil da habe ich einfach gemerkt, oder wir haben auch gemerkt, dass es ja schon sich etwas verändert, gerade in der jungen Generation, oder?
Jedenfalls, ja, wobei Österreich da noch ein bisschen hinten nachhinkt. Ja, also, okay. Also gerade die mobile Bezahlvarianten sind in Österreich jetzt noch nicht so stark verbreitet wie in anderen Ländern, Das meine ich damit. Wir haben ja auch kein eigenes mobiles Payment-System. Ja, die österreichischen Banken setzen hier sehr stark wieder auf die großen internationalen Player. Du hast sie erwähnt, Apple, Google. Dahinter steckt ja in der Regel meistens immer noch eine Karte. Ja, und die Zahlung wird über die Karte dann eigentlich auch abgewickelt. Ja, das Mobile-Device ist eigentlich nur der Auslöser. Und das wird dann im Grunde eine Debit- oder Kreditkartenzahlung im Endeffekt werden. Ja.
Hilft aber auch natürlich bei den ganzen Entwicklungen, auch was das Thema Sicherheit betrifft. Weil, wie du es ja ganz am Anfang auch schon angeschnitten, wie du begonnen hast, da habt ihr die ID eingeführt bei der BAWAG. Und ich kann mich noch erinnern, man hat immer das Thema gehabt beim Bezahlen. Man hat also mit der Karte, hat man sich die Unterschrift angeschaut, dann hat man sich gegebenenfalls einen Ausweis angeschaut. Heutzutage mein Handy gibt es also in der Form nicht. Ne? Und man hat ja auch diesen KYC-Prozess mit dem Bezahlen. Wo glaubst du, wo wir da in 2 Jahren sind? Brauchen wir da nur mehr hingehen und wir haben schon bezahlt?
Ob das in 2 Jahren schon flächendeckend der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, dass der Trend sehr stark in Richtung sogenannter Seamless Payments geht. Ja. Ob sich das jetzt vor Ort im Geschäft jetzt durchsetzen wird und wie rasch das geht, kann ich nicht prognostizieren. Aber ja, der Zahlungsprozess selber, glaube ich, wird immer stärker in den Hintergrund treten. Ja.
Jetzt haben wir auch in unserem Gespräch ja schon über sehr viele Themen gesprochen. Und zum Beispiel Instant Payment, dann dieses Thema, was aus Instant Payment, Request to Pay. Wir haben den digitalen Euro und dann gibt es noch die Regularien. Ist das nicht der Wahnsinn, was die Banken da alles leisten müssen?
Ja, selbstverständlich, ja. Also das ist wirklich, das überfordert natürlich auch viele Institute. Man muss sich ja vorstellen, man muss ja in all diesen Bereichen ja auch Kapazitäten vorhalten. Man muss die Expertise aufbauen und aufrechterhalten. Ist bei der jetzigen Arbeitsmarktsituation dann auch eine große Herausforderung. Ja. Hier dann auch die Expertinnen und Experten dann auch in den Instituten selber eben zu haben, ja, und auch auszubilden. Und ja, es ist ein wahnsinniger Bauchladen, den man da natürlich beherrschen muss. Ja. Du hast vollkommen recht.
Aber ich habe so das Gefühl, die österreichischen Banken handeln das eigentlich ziemlich gut, ne? Also bis jetzt.
Wir haben sehr, 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 sehr gute Standards in Österreich und eine gute Expertise bei uns in den Banken und natürlich auch bei den einzelnen Expertinnen und Experten. Ne? Das kann ich nur unterstreichen.
Was ich auch festgestellt habe, ist, dass gerade bei dem Fintech Rocks, ja, dass ja auch die Banken in der Zwischenzeit mit dem Fintech sprechen, was ja früher gar nicht so üblich war, ja, oder es hat schon gegeben, aber man hat sich eher immer ein bisschen so beäugt auf den Veranstaltungen, jeder hat jeden. Das hat sich auch geändert, ne?
Ja, da gibt es überhaupt keine Berührungsängste, das gilt für beide Seiten. Ja, man sucht hier ganz aktiv die Zusammenarbeit und das ist auch gut so. Ja, ich glaube, dass man sich hier einfach ergänzt und auch unterstützen kann. Ja. Bei vielen jungen Gründerinnen und Gründern fehlt auch am Anfang natürlich dieses Wissen, ja, also das tiefe Bankwissen oder auch das Verständnis um den Zahlungsverkehr. Und die müssen das auch einmal aufbauen. Mhm. Ja, und das ist auch wichtig. Und auch da unterstützt die ÖMP mit Know-how im Zahlungsverkehr hier Gründerinnen und Gründer, die gute Ideen haben, hier dann auch auf dem Weg zu begleiten.
Begleitet sie auch die Gründer und Gründerinnen beim Netzwerken? Ich glaube, das ist immer eine der Herausforderungen. Ne? Wenn man heute auf eine Veranstaltung geht von Banken, mit wem muss ich sprechen oder mit wem darf ich sprechen, kann ich sprechen, damit der dementsprechend auch die richtige Ansprechperson ist, damit er mir mein Thema dementsprechend auch platzieren kann.
Genau, das ist für uns ganz wichtig, dass man hier eben diese Barrieren so gering wie möglich hält, ja, und eben hier dann wirklich die Banker mit den jungen Gründerinnen, Startups und Fintechs dann auch zusammenbringt. Ja.
Wenn du die Gründer von früher, die Fintechs gegründet haben, vergleichst, den Gründerinnen zu heute, wo siehst du den größten Unterschied?
Ich glaube, da gibt es keinen, also ich sehe keinen so gravierenden Unterschied. Ja. Gründer, die es dann wirklich schaffen, die sind ja, wenn man sich genau anschaut, ja meistens schon Personen, die länger im Geschäftsleben tätig sind. Ja. die schon einmal was gesehen haben, die vielleicht eher auch aus der Bank herauskommen, ja, und die dann sagen, jetzt mache ich was Eigenes draus. Mhm. Ja. Also zumindest in Österreich kenne ich einige Persönlichkeiten, denen es so gelungen ist, dann auch das eigene Unternehmen auf die Beine zu stellen und da waren dann auch schließlich damit erfolgreich. Ja. Das Wichtige, glaube ich, bei jedem Gründer ist eben, man muss für seine Idee brennen und das muss einfach, man muss da dahinter stehen, ja, und das wirklich, man braucht einen langen Atem, ja, dass das wirklich erfolgreich wird.
Jetzt, wo ich zum Beispiel einen Unterschied feststelle bei den Veranstaltungen immer wiederkehrend ist, früher, also wie ich begonnen habe, ich habe in Österreich eigentlich klassisch bei den Banken gelernt, ja. Die heutigen Gründer und Gründerinnen, die sind sehr viel international unterwegs, haben ihre Erfahrungswerte, also Deutschland ist jetzt nicht, ich meine, das ist schon in der Nähe, ist man so ein Nachbarland, aber also viele von denen haben in Deutschland zum Teil auch schon in Firmen gearbeitet, die Fintechs waren, die sehr erfolgreich sind, ja, oder in UK oder in Frankreich, Spanien. Ist das vielleicht auch so ein Unterschied, dass man da einfach dass man da mehr globaler denkt und nicht mehr lokaler?
Das ist ganz wesentlich, vor allem auch ein Startup in Österreich, ja, muss immer diesen europäischen Ansatz zumindest mitnehmen, wenn nicht global denken. Ja, da hast du vollkommen recht. Und das sehe ich auch. Ja, also das sehe ich natürlich auch, dass hier die Welt natürlich offener geworden ist, vernetzter geworden ist. Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt dabei.
Ich möchte noch kurz auf die Regularien eingehen zum Schluss, bevor wir zum Payment-Quiz kommen. Immer wiederkehrend auch im Podcast, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen uns, wenn man mit den handelnden Personen spricht, die sagen, ja, es ist notwendig und es ist klar, wir müssen es machen, ja, aber es ist auch ein relativ großer Aufwand. Es ist nicht nur ein humaner Ressourcenaufwand, es ist auch ein Kostenaufwand. Ja. Ist da irgendwann einmal eine Decke erreicht, glaubst du? Du bist ja schon lange dabei.
Das ist auch ein europäisches Phänomen, muss man ein bisschen sagen. Ja. Ja, also wir gerade in Europa tendieren wir aus meiner Sicht ein bisschen, dass wir überregulieren. Mhm. Ja. Ich glaube, regulatorische Eingriffe muss man sehr gut überlegt machen. Mhm. Ja. Was aus meiner Sicht wichtig wäre, ist, dass man dann auch wieder mal hinschaut, ja, und auch Dinge vielleicht wieder anpasst oder wieder zurücknimmt. Ja. Mhm. Was man oft wahrnimmt jetzt, ist, dass halt immer wieder was on top dazukommt. Ja. Und das glaube ich, bringt dann auch die Überforderung irgendwann einmal auch bei den Instituten. Weil man muss sich vorstellen, jeder dieser regulatorischen Anforderungen muss irgendwo in der Technik, in ein Produkt und so weiter hinein abgebildet werden. Ja? Mhm. Das heißt, es müssen komplexe IT-Systeme angepasst werden und weiterentwickelt werden und die Produkte rechtlich und auch von den Features her dann auch überdacht werden und neu konzipiert werden. Ja. Also man greift hier dann auch meistens immer in ein Geschäftsmodell ein, in eine bestehende, wahrscheinlich auch Kunde-Bank-Beziehung. Ja. Das heißt, es wär gut, also die Regulatoren wären gut beraten, dass man auch wieder mal schaut, ob man vielleicht Dinge auch wieder zurücknehmen kann. Ja.
Ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, der Bernhard und ich können über viele Dinge sprechen, weil ich am Anfang ein Schlagwort hatte, aber dann aus dem heraus entwickelt sich eine Diskussion. Trotzdem muss ich auf die Zeit schauen und würde jetzt gerne das Payment-Quiz mit dir machen. Welche Trends siehst du in der Zukunft im Bezahlen?
Wir haben uns, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das Trendmanagement ist uns ganz wichtig in der ÖMP. Wir haben uns gerade im letzten Jahr ganz stark mit dem Thema Trendmanagement als Teil des Innovationsmanagements beschäftigt. Und hier ist einmal allen voran mit den sozioökonomischen Trends. Mhm. Ja. Unter sozioökonomischen Trends verstehe ich eben die großen die großen Megatrends unserer Zeit, ja, die ja über viele Jahrzehnte hinwirken und sich auf alle Geschäftsbereiche oder generell auf alle Lebensbereiche eigentlich auswirken. Ja. Und diese Megatrends, die bringen wieder Makrotrends mit sich. Mhm. Ja, und dann kann man das bis zu Technologietrends und dann auch Branchentrends praktisch dann nachverfolgen. Ja. Und wir haben das im letzten Jahr eben auch mit Expertinnen und Experten aus dem Bankenbereich und sonstigen Zahlungsverkehrsexperten auch aus anderen, also aus der Beratung, aus der Payment-Service-Ecke und so weiter, uns dann angeschaut und bewertet. Ja. Und da sind eben die wesentlichen Megatrends waren hier die Digitalisierung, das Thema Sicherheit, das Thema Globalisierung und das Thema Vernetzung und Individualisierung. Ja. gefolgt dann auch von geopolitischen, also den Veränderungen der geopolitischen Wirtschaftsstrukturen und dergleichen mehr. Ja. Demografischer Wandel. Also das sind so die ganz großen Themen. Ja. Mhm. Und wenn man dann da näher hineinschaut, was bedeutet das jetzt für die Payment-Branchentrends? Ja. Und hier geht es eben ganz stark um das Thema Sicherheit. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir beschäftigen uns auch hier, also respektive auf die ÖMP, mit den Partnern, mit den Banken, und auch der ÖMP sehr stark mit dem Thema Sicherheit. Wir haben jetzt gerade eine neue Plattform hier auch ins Leben gerufen, also eine Initiative Sicher bezahlen, ja, wo wir auch hier präventive Maßnahmen rund um die Sicherheit im Zahlungsverkehr eben auch nach außen tragen wollen. Und das ist aber, es geht hier nicht nur rein um Awareness schaffen, sondern also wirklich die Cybersecurity oder die Sicherheit von Zahlungssystemen per se und das Thema Privacy und Datenschutz. Also das ist ein wesentlicher Trend. Wir haben schon angesprochen, der Rückgang der Bargeldnutzung, den sehen wir einfach durch die fortschreitende Digitalisierung. Ja, also das Geld wird noch digitaler, tritt noch mehr in den Hintergrund. Das Thema Echtzeitzahlungen ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. Damit verbunden das Thema Konto-zu-Konto-Zahlungen, ja, das Thema Seamless Payments habe ich schon angesprochen. Also sprich, da wird die Zahlung wirklich in den Geschäftsprozess einfach integriert. Ja. Und die Zahlungsauslösung ist gar nicht mehr so im Vordergrund. Ja. Wir sehen global, jetzt wenn man den internationalen Markt betrachtet oder generell den Payments-Markt betrachtet, seit vielen, vielen Jahren eigentlich wachsende Ertragszahlen, was sehr interessant ist. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen eingebremst, aber wir sind da zwischen 6% und 10% jedes Jahr wachsen die Erträge im Zahlungsverkehr nach wie vor. Ich denke auch, dass das jetzt noch einige Jahre so weitergeht, ja, auch wenn es sich ein bisschen einbremst vielleicht. Ja. Wir haben das Thema digitale Zentralbankwährungen. Fast jedes Land oder ich denke mittlerweile jedes Land der Welt beschäftigt sich mit der Einführung oder zumindest mit Projekten in diesem Bereich. Und wir haben das Thema eben das ganze Tokenisierung von Assets, also sprich digitale Assets, Stablecoins, Krypto, ist ein wesentlicher Trend. Ja.
Welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten?
Ich bin ein sehr digital affiner Mensch, also ich bezahle in der Regel nur mit dem Mobile und da, je nachdem, was ich gerade habe, also entweder Google Pay oder Apple Pay und mit der hinterlegten Kreditkarte in diesen Devices und online sehr gerne mit PayPal und auch mit der Kreditkarte.
Ja, bei PayPal, da haben wir erklärt in der letzten Podcast, das ist unsere Generation.
Ja, genau.
Aber das ist ja ein Quiz, sagen wir da jetzt nichts dazu. Bei welchem Händler, wenn du uns das sagen magst, hast du denn als letztes eingekauft? War das online oder war das vor Ort?
Puh, ich denke, das war online, weil ich eigentlich das meiste online einkaufe und das war, glaube ich, bei Amazon. Ja.
Welches Zahlungsmittel, und das ist aber extra bei dir, mobil, war deiner Meinung nach prägend für die internationale Händlerlandschaft?
Also wenn man es jetzt rückblickend schaut, den größten Einfluss haben die Karten gehabt. Also es war die Kreditkarte. Ich denke, dieser Siegeszug der Kredit- und Debitkarte weltweit, die nach wie vor aus meiner Sicht hier eine wirkliche Vormachtstellung haben. Und wenn man sich Visa und Mastercard anschaut, als Unternehmen, wie sich die weiterentwickelt haben und jetzt eigentlich jetzt keine Zahlungsverkehrsinstitute oder Banken sind, sondern wirkliche Technologiegiganten geworden sind, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ja. Im Online-Bereich eben PayPal zum Beispiel, aber wenn man sich die Mobile Wallet Anbieter vor allem in Asien anschaut, Alipay, WeChat, und auch andere große Player, ja, dann sind die noch um einiges größer jetzt als was wir jetzt hier in Europa sehen.
Ja, dann sind wir am Schluss. Möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sätze an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Ja, ich möchte mich einmal bedanken nochmal für die Einladung und natürlich, für mich ist total wesentlich diese Bedeutung des Zahlungsverkehrs. Ja. Also man darf nicht vergessen, auch wenn die Themen oft ein bisschen kontroversiell betrachtet werden. Zum Beispiel in Österreich hatten wir eben das Thema Bargeld versus digitale Zahlungsmethoden oder Europa und internationalen Zahlungsverkehr. Der Zahlungsverkehr ist was ganz was Entscheidendes in jedem Land und in jeder Wirtschaftsregion. Das heißt, die Wirtschaft hängt sehr stark davon ab und hängt eben auch von einem funktionierenden Zahlungsverkehr ab. Die Banken, für die Banken ist es eines der wichtigsten Produkte überhaupt, weil es würde kein Bankgeschäft ohne Zahlungsverkehr überhaupt funktionieren. Und es hängt die Kunde-Bank-Beziehung hier eben wesentlich davon ab. Ja? Also das Konto als Dreh- und Angelpunkt in der Kunde-Bank-Beziehung und auch der Zahlungsverkehr hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Und für jedes Land hat es auch natürlich, ist es eine systemkritische Infrastruktur. Ja? Und so muss man es betrachten. Und ich würde jedem empfehlen, sich das näher anzuschauen. Ich kann auch empfehlen, den Zahlungsverkehr und darüber hinaus das Bankgeschäft als Karriereweg einzuschlagen. Es wird einem dann nie langweilig. Ja. Die Banken sind hier sehr, sehr vorne dabei, was das Thema Digitalisierung betrifft. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, auch in Österreich und darüber hinaus in Europa, im Zahlungsverkehr tätig zu sein.
Ja, das sind wunderschöne Sätze. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen jetzt. An die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich mich nur bedanken, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wobei heute war es ja wirklich nicht schwierig, weil der Bernhard hat ja wirklich sehr viel, auch sehr inhaltlich sehr gute Antworten gegeben. Und ich möchte nur daran erinnern, falls euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren, nicht vergessen. Und auch weiterempfehlen ist ganz, ganz wichtig. Und wenn möglich auch vielleicht einmal bewerten, das wäre mir auch sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne, wann immer ihr den Podcast hört, entweder guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, auch für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss, und für die Schweizer, adieu. Danke, tschüss.